diese Partei wäre in der Lage, nicht nur mir, sondern allen anderen die Schwierigkeiten zu beseitigen und uns wieder wettbewerbsfähig zu machen in Deutschland. Sie würden auch sich dafür einsetzen, dass ganz schnell der Krieg in der Ukraine aufgehoben wird. Sie würden ganz schnell überall Atomkraftwerke wieder in Betrieb nehmen. Ich bedauere schon, dass ich Ihnen nicht ein bisschen mehr Geld gegeben habe. Und das wird aber demnächst wahrscheinlich dann auch noch passieren. Wenn Sie mit dem Herrn Höcke sich unterhalten, ein absolut schlauer und anständiger Mensch. Die Frau Baerbock hat zwar nicht so viel zu vermelden, aber sie fährt dahin und schulmeistert da den Herrn Putin und hat keine Ahnung von Diplomatie. Diese Brandmauer, die sie da aufmacht, das ist die allergrößte undemokratische Unverschämtheit, die ich gesehen habe.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute freue ich mich, dass wir im Programm Winfried Stöcker begrüßen dürfen. Winfried Stöcker ist in den letzten Tagen, sein Name ist in den letzten Tagen durch die Medien gegeistert, weil er in Verbindung gebracht wurde oder in Verbindung steht zu einer Großspende, die er der AfD, der Oppositionspartei, zugetragen hat. Es soll sich um eine historische Spende handeln. 1,5 Millionen sind das. Wir werden ihn dazu selbstverständlich befragen. Jetzt begrüßen wir allerdings erstmal Herrn Stöcker in unserem Programm und fragen ihn als erstes: Herr Stöcker, Sie werden ja als Mediziner, Erfinder, Investor, Politiker, als eigentlich fast schon Tausendsassa beschrieben. Mich interessiert, wer sind Sie eigentlich wirklich? Was muss man über Sie wissen, um Sie so ein bisschen zu verstehen?
Grüezi Sie miteinander. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen Rede und Antwort stehen kann. Ich bin ja dann auch zusätzlich, was Sie erzählt haben, auch noch Skifahrer und wir fahren jedes Jahr einmal in der Schweiz eine Woche lang Ski. Das wird es dieses Jahr auch wieder geben. Und ansonsten mache ich auch sehr viele Marmelade und andere Lebensmittel in einer besonderen Weise, wo ich die Verfahren der Biotechnologie in Anspruch nehme, um eine gute Marmelade herzustellen. Also das ist für mich im Augenblick jetzt inzwischen das Wichtigste geworden, neben meiner Tätigkeit als Laborarzt, die ich weiterhin ausfülle, aber die für mich keine Herausforderung mehr ist. Aber ich mache in eine Marmelade, da ziehe ich das Wasser aus den Früchten, um den Geschmack, die Geschmackskonzentration zu erhöhen. Das gibt ein ganz wunderbares Mittel, ein gutes Essen.
Sie sind ja aktuell in der Nähe von Lübeck zu Hause.
Ja.
Aber vielleicht, wenn Sie sich zurückerinnern an Ihre Kindheit,
Kann ich.
wie sind Sie aufgewachsen? Was hat Sie vielleicht da entscheidend geprägt, damit wir Sie ein bisschen besser verstehen können?
Ich bin in die ersten 14 Jahre in der DDR aufgewachsen, in der Gegend von Zittau, Löbau, Görlitz. Und dort hat mein Vater einen Betrieb geführt und eine Produktion von Grobtextilien gemacht. Das haben wir alles sehr miterlebt und auch mitgeholfen. Und da sind wir aber nach Westdeutschland gezogen, weil uns die Repressalien, denen wir in der DDR ausgesetzt waren, nicht gemocht haben. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit gehabt, ich durfte damals zum Beispiel, hätte ich nicht die Oberschule besuchen dürfen, weil oft mal Unternehmerkinder diese Chance nicht bekommen haben. Das hat man ihnen versperrt. Deswegen unsere sechsköpfige Familie. Wir sind nach Westdeutschland und hier konnte ich eine schöne Entwicklung nehmen. Habe erstens ein anständiges Abitur gemacht, dann habe ich Medizin studiert. Dann habe ich auch die Möglichkeit gehabt, mit Hilfe, da habe ich einige Ideen der Diagnostik. Ich habe mich also zum Laborarzt ausgebildet und habe dort neue Methoden gefunden, die ich in eine Firma einfließen habe lassen. Das ist dann zum Schluss Firma Eurimmun, habe ich die genannt. Und die hat 3.500 Mitarbeiter gehabt, als ich sie vor 6 Jahren oder 7 Jahren an die Amerikaner verkauft habe. Ich wollte das Ganze unabhängig von mir machen. Im Falle, dass ich vielleicht altershalber vorzeitig aus dem Leben scheide, soll die Firma dann auch weiterlaufen. Also habe ich es in fremde Hände übergeben. Und die Amerikaner machen das gut. Firma Euroimmun, PerkinElmer war die Firma oder heißt Revvity jetzt. Aber was man jetzt daraus lesen kann, ich habe die freiheitliche Bedingung in Westdeutschland genossen und es war mir möglich, sehr viel herzustellen, zu entwickeln, Ideen zu verwirklichen. Und im Augenblick muss ich leider sagen, da geht es mit der Freiheit den Berg hinunter. Und ich bin der Überzeugung, dass solche Entwicklungen, wie ich sie gemacht habe, nicht mehr so leicht sind. Da wird zu viel hinein bestimmt von Leuten, die keine Ahnung haben, die uns bevormunden und die dann auch uns den Spaß verderben.
Womit wir ja schon fast bei der Aktualität wären. Sie haben der AfD, der Oppositionspartei, die eigentlich gegen diese aktuelle Tendenz der deutschen Regierung ankämpft, haben Sie 1,5 Millionen Euro zugetragen. Das ist die größte Spende in der Geschichte der Partei, der Oppositionspartei. Einfache Frage, warum haben Sie das gemacht?
Ich habe ja verschiedene Dinge noch vor und werde dabei behindert. Also ich habe zum Beispiel den Lübecker Flughafen in meine Hände genommen und da wird aber von den aktuell regierenden Parteien das Vorhaben torpediert, gegen den Willen der Bevölkerung übrigens. Die haben sich schon zu zwei Dritteln für den Flughafen entschieden, aber dann hat die Regierung oder war vielleicht in dem Fall war das die Stadt Lübeck, die haben die Flächen um den Flughafen herum zum Naturschutzgebiet deklariert, in Brüssel gemeldet. Und nun ist für diesen Flughafen, der ja eigentlich noch ein bisschen Platz drumherum braucht, um die Landebahn etwas zu verlängern und den Rollweg, da wird uns denn alles abgeschnitten und die Regierung in Schleswig-Holstein, die CDU geführt, aber mit den Grünen zusammen, die möchten gerne ihre gute Laune weiter behalten. Die werden dann hier für dieses Vorhaben nichts tun. Also der Ministerpräsident Günther, den ich mehrfach darauf hingewiesen habe und mit ihm gesprochen, der rührt keinen Finger, um hier den Bürgerwillen zu realisieren. Also das war das eine. Da werde ich also von dort kaum Hilfe erwarten. Und falls wir irgendwann mal eine anständige, konservative Partei, wie es die AfD ist, vielleicht zum Regieren bekommen oder mitregieren, dann sollten alle diese Schwierigkeiten, behoben sein. Das Gleiche in der Stadt Görlitz, weil ich ja dort die Heimatverbundenheit, da habe ich mal ein Kaufhaus erworben, und zwar das schönste Kaufhaus Deutschlands, heißt das immer. Das ist still zurzeit, weil das muss ein bisschen ausgebaut werden. Und da habe ich alles dazu getan, habe ein bisschen Flächen drumherum gekauft, dass wir dort ein ordentliches Parkhaus herstellen können und die Fläche so groß machen, dass sich ein Kaufhaus wirtschaftlich betreiben lässt. Und da geht es darum, dass der Dresdner Denkmalschutz, also die Landesbehörde, befindet an dem Dach, was da oben dran ist, da, das muss so bleiben und das darf nichts geändert werden. Wobei das ganze Kaufhaus, das hängt jetzt nicht nur an diesem Dach, sondern im großen und Ganzen, wenn das Kaufhaus erhalten werden soll, dann muss es auch bewirtschaftet werden ordentlich. Und wenn man es aber in dem Falle so belässt, wie es ist, lässt sich es nicht wirtschaftlich betreiben. Also hier muss was getan werden. Und das würde sogar, das sieht dann zwar nicht mehr ganz so aus da oben wie früher, weil ich da zwei Etagen verbessern möchte nach oben. Da gibt es eine Rumpelkammer, das ist ein Boden und dann noch ein paar Büros. Und dort soll dann auch ein bisschen Verkaufsfläche hin mit einem Blick über Görlitz und in die Ferne. Das wäre eine absolute Attraktion. Und ich muss solche Attraktionen auch auf den Weg bringen. Andernfalls wird sich das nicht wirtschaftlich führen lassen, das Kaufhaus. Also da ist eine übermächtige Behörde wieder mal dabei, um zu zeigen, wie wichtig sie ist und dass sie denn uns vorschreiben kann, was wir machen dürfen und was nicht. Also hier sind die falschen Leute am Platz, die gehören weg.
Also verstehe ich Sie richtig, Ihre Spende ist vielmehr lokalpolitisch, kommunalpolitisch, fast schon ein bisschen zweckgebunden für lokale Projekte und weniger fürs große Ganze, für ganz Deutschland, sondern Sie haben partikulare lokale Interessen.
Ich habe zwar diese partikularen Interessen, aber insgesamt ist mir das völlig klar, dass diese Partei unterstützt werden muss. Und ich will nur hiermit sagen, diese Partei würde mich solcher Schwierigkeiten entheben. Aber es geht nicht darum, ich gebe euch das Geld, wenn ihr mir dafür helft, das Kaufhaus wieder zu betreiben, oder dabei helft, den Flughafen zu ertüchtigen. Hier, das hat damit im Prinzip nicht viel zu tun, aber ich erkläre nur, diese Partei wäre in der Lage, nicht nur mir, sondern allen anderen die Schwierigkeiten zu beseitigen und uns wieder wettbewerbsfähig zu machen in Deutschland. Diese ganzen Dummheiten würden sie dann bleiben lassen. Sie würden auch sich dafür einsetzen, dass ganz schnell der Krieg in der Ukraine aufgehoben wird. Sie würden ganz schnell überall Atomkraftwerke wieder in Betrieb nehmen oder neue erbauen, wie die anderen europäischen Länder auch. Da hat sich nur Deutschland gedrückt, jetzt auf diese große Konferenz in Brüssel zu gehen. Und weil die sich jetzt natürlich blamieren würden, wenn dieses wichtigste Ziel, was sie haben, Atomkraftwerke ganz aus der Welt zu verschwinden zu lassen, wenn sie das jetzt dagegen sich entscheiden müssten. Also hier ist alles so verfahren. Und wer zurzeit bei uns in Deutschland regiert oder wer denn auch so eine große Hetzkampagne gegen ein demokratische Partei aufführt, die Leute gehören weg, möglichst schnell. Und die Mitbürger, die sollten denn sich das auch genau ansehen. Und ich habe einen relativ guten Ruf, weil ich als Wissenschaftler denn doch Anerkennung überall gefunden habe. Und wenn so Leute wie ich denn der Meinung sind, dass diese Altparteien, unter denen wir zurzeit leiden, dass die das nicht ordentlich genug machen, dann soll eigentlich signalisieren. Ich bedauere schon, dass ich ihnen nicht ein bisschen mehr Geld gegeben habe. Und das wird aber demnächst wahrscheinlich dann auch noch passieren, wenn es gebraucht wird.
Ganz doofe Frage. Wie können Sie dieses Geld erübrigen? Sind Sie eine Art Elon Musk Deutschlands, der da quasi jetzt die ganz große Geldschatulle öffnet? Wie machen Sie das? Oder was gedenken Sie auch? Sie sagen, vielleicht wird es auch noch mehr sein. Was gedenken Sie da? Wie können Sie da dieses Geld erübrigen?
Ich bin ja schon 78 jetzt inzwischen und habe etwas Geld angespart. Mit Elon Musk möchte ich mich nicht unbedingt vergleichen, weil der Elektroautos herstellt und von denen halte ich gar nichts, sondern ich sage, man muss den Strom in der Wüste gewinnen, wo die Sonne scheint und dass man dort Solarkraftwerke oder Photovoltaik oder Thermiekraftwerke, die Energie aus der Sonne holen, überall. Und dann kann man die mit Gleichstrom 1000 Kilovolt Tausende Kilometer weiterleiten und könnte sich die ganzen Kraftwerke, die hier die Emissionen verursachen, könnte man sich sparen. Wir brauchen auch kein russisches Öl, oder kein Gas. Auf der Welt ist derartig viel Energie, die die Sonne uns abgibt. Das muss man kanalisieren ordentlich. Man könnte dort Benzin herstellen, Methanol oder kurzkettige Kohlenwasserstoffe. Und die können Sie denn, wenn Sie wollen, in Tankern hierher fahren. Aber es gibt alles. Man muss es nur angehen und nicht immer nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ach, hier muss alles irgendwie anders werden. Und dann ergreift man die falschen Maßnahmen. Energie ist genug da und deswegen will ich keine Autos mit Batterien ausstatten, mit so großen, dass man dort 500 Kilometer fahren kann und dass man der ganze Infrastruktur mit Elektroversorgung schaffen muss, um die Autos überall aufzuladen. Es ist alles eine Fehlinvestition und die falsche Ausrichtung. Deswegen möchte ich nicht mit Elon Musk mich vergleichen.
Sie haben bereits 2019 eine große Spende gemacht an die AfD. Können Sie mal sagen, Was konkret finden Sie gut an dieser doch sehr umstrittenen Oppositionspartei? Welche Punkte unterstützen Sie?
Ich kann mich jetzt nicht an 2019 erinnern. So viel habe ich der AfD bisher noch nicht spenden können. Ich habe so viel satt, was da alles passiert. Ich habe mich 20, also ich habe praktisch das gleiche Schicksal wie die Frau Weidel erlitten. Ich habe 2014, da haben sie, da wollten sie 13 Flüchtlingen aus dem Balkan, wollten sie ein Fest machen in meinem Kaufhaus. Und dann habe meine, die Leute, die für uns bauen in der Oberlausitz, die haben gesagt, was machst denn du? Wir wollen doch nicht so viele ausländische Flüchtlinge, Unberechtigte bei uns haben. Und dann habe ich das da verboten. Also dann konnten die das nicht machen. Und dann war das in den Gazetten überall drin. Und mir wurde dann bescheinigt, dass ich, was ich für ein mieser Kerl bin und dass ich kein Herz habe für andere Fremdenfeindlichkeit. Die Universität Lübeck wollte meinen Professorentitel mir aberkennen. Das war alles dummes Zeug. Also da habe ich jetzt plötzlich gemerkt, wo jetzt der Wind herweht. Und das ärgert mich. Ich will dieses ganze Gender-Reden, das will ich nicht hören, wie viele anderen auch. Und wenn Sie dann so hören, die Nachrichtensprecher, die machen das, aber die sind dazu gezwungen von dem Rundfunkrat oder wer immer dort das Bestimmen hat. Und wenn Sie es nicht machen, dann fliegen Sie. Also machen Sie es. Und dann denken alle anderen, so gehört sich's. Aber weil das in Nachrichten ja auch immer so kommt. Und dann machen Sie all diesen Blödsinn mit. Ich will nicht von Schülerinnen und Schülern und dergleichen hören, sondern das sind Schüler, auch wenn es Mädchen sind und Bürgerinnen und Bürger. Also dieser Kinderwahn, der geht mir und vielen anderen auf die Nerven. Oder die übertriebene Bürokratie, unter der wir leiden. Wir müssen, sagen wir mal, Sie gehen ins Krankenhaus, wollen sich behandeln lassen. Da müssen Sie 7 Zettel vollgeschrieben mit Text ausfüllen oder unterschreiben. Also das heißt immer, ich habe das alles gelesen, muss man auch dazu dann bekennen. Aber es liest keiner, sondern man unterschreibt diese Formalitäten, die uns so übermannen. Da habe ich was dagegen. Die Ineffizienz, die vielen, wenn ich jetzt als Wissenschaftler, Entwickler oder Hersteller von Reagenzien oder Maschinen, wir haben ganz viel in der Richtung gemacht. Also meine Firma, die hatte ich, wie ich es verkauft hatte, 3.500 Leute und wir haben weltweit einen ganz großen, guten Stand gehabt. Ich glaube, ich hätte denn auch nicht die Lust gehabt, wenn es am Anfang so gegangen wäre wie hier, mich in der Richtung zu betätigen, sondern ich hätte dann vielleicht lieber ein bisschen Gesang studiert und da in der Oper gesungen. Also hätte ich auch können, aber es sind keine guten Bedingungen. Überall wirtschaftlich geht alles runter und der Naturschutz wird übertrieben. Ich habe hier bei uns, also das merkt man schon an dem Flughafen, dass sie den nicht ausbauen lassen wollen, weil dort ein paar Kröten hüpfen und das ist völliger Wahnsinn. Oder die holen die Wölfe hier rein, wo sie doch in Sibirien so wenig Platz haben. Dann sagen sie, sie sollen denn alle zu uns kommen und dann kannst du hier nicht mehr mit deinen Kindern, die kannst du nicht in den Wald schicken, um Pilze zu sammeln, sondern musst immer auf der Hut sein. So ein Wolf ist nicht immer so freundlich. Also da gibt es tausend Dinge, die hier so übertrieben werden von Idioten, die das alles in Gang setzen.
Was finden Sie vielleicht, also keine Partei ist ja perfekt, schon gar keine junge Partei, die noch ein bisschen in der Selbstfindung ist. Was würden Sie sagen, was ist vielleicht noch verbesserungswürdig bei der AfD? Was ist noch nicht, also was ist vielleicht weniger gut bei dieser Partei?
Es gibt nichts Schlechtes. Das wird Ihnen nur nachgesagt. Und was da so im Deutschen Bundestag passiert, es ist unglaublich, wie dort geheuchelt wird und versucht wird, auf die einzudreschen. So, wenn man denkt, der eine ist ein bisschen schwächer in der Schule und dann gibt es welche immer, die haben auf die dann eingeschlagen. Und so ist es hier auch. Also völlig charakterlos, was da passiert. Die AfD wird außerordentlich gut vertreten. Und sie haben keine schlechten Ziele. Und wenn man das mal sieht mit dieser Asylantenkrise, die wir haben, da haben sie damals, genau wie ich, zur selben Zeit dann sich geäußert und haben gesagt, die wollen keine unberechtigten Asylanten hier haben. Also Leute, die einfach hierher kommen, die schmeißen ihren Pass weg und sagen, sie sind, wo sie herkommen, sind sie in Gefahr. Aber das stimmt alles nicht. Also da, wer gefährdet ist, Leib und Leben, wer da in seinem Land in Gefahr ist, den wollen wir unbedingt aufnehmen und ihm die Hand reichen. Aber die ganzen Leute, die hierher kommen, um sich hier vielleicht unseren Sozialstaat auszunutzen oder sich besser zu stellen, das ist nicht der Zweck unserer, was wir in der Verfassung garantieren, dass man ein Recht auf Asyl hat, wenn man in Lebensgefahr sich befindet. Und das, dann gibt es so, ich weiß nicht, woher das kommt, so viele, die meinen es gut und sagen, ach, die passen doch alle zu uns. Und da war dann vielleicht dann auch mal eine Kanzlerin, die in der Hinsicht total Versager war, wie auch bei Atomausstieg oder in der Kfz-Industrie, dass sie die haben hängen lassen. Da will ich nicht mitmachen. Und heute sind sie der gleichen Meinung wie damals die AfD, wo sie denn ihren schlechten Ruf her hat. Und sie sagen, wir müssen die Immigration stoppen und wir müssen welche zurückführen, was man denn auch als Remigration bezeichnet. Und wofür man immer die AfD ausgeschimpft hat, genau das machen sie heute auch. Ich hatte schon der AfD vorgeschlagen, sie sollen das Thema vielleicht ein bisschen runterfahren und sagen, ihr macht es ja jetzt auch, da brauchen wir uns nicht mehr damit zu beschäftigen. Aber letztendlich haben wir ja jetzt in den letzten, gerade in den letzten Monaten, wieder so viel Kriminalität durch diese unberechtigten Asylanten hier erleben müssen. Menschen sind umgebracht worden und das muss man dann eben auch ansprechen. Also jedenfalls die etablierten Parteien, also CDU, SPD und die sagen alle, wir wollen die wieder zurückführen, die hier unberechtigterweise sich aufhalten, die Asylanten. Und da, das ist genau das, weswegen die AfD so verschrien worden ist. Ja, wenn Sie mit dem Herrn Höcke sich unterhalten, ein absolut schlauer und anständiger Mensch, der wird nur als Zielscheibe benutzt, damit die anderen irgendwie, die versuchen, ihre Fehlleistungen dadurch ein bisschen aus dem Licht zu bekommen. Also es ist nichts Gescheites. Die AfD, dass die Leute, die dort wirken, das sind aus meiner Sicht zurzeit die vernünftigsten und die sollten dann auch hier ans Regieren kommen. Wird wahrscheinlich nicht gleich gehen, aber es muss ein bisschen, braucht man noch die Zeit.
Die AfD wird ja, wenn Sie gerade Herrn Höcke ansprechen, wird in verschiedenen Bundesländern, werden sie vom Inlandsgeheimdienst als Verdachtsfall, als rechtsextremistische Gefahr für den deutschen Staat beschrieben und eingestuft. Was sagen Sie dazu? Ist das Hanebüchen an den Haaren herbeigezogen oder hat das vielleicht so einen gewissen Wahrheitsgehalt, dass man vielleicht übertreibt,
Da ist nicht
rhetorisch
die Spur,
überbordet?
ja, nicht die Spur ist davon wahr. Das ist reine Lüge. Es gab zum Beispiel vor 1,5 Jahren oder Oktober vorletztes Jahr, haben sie in Potsdam eine Konferenz gehabt. Da haben sich Leute zusammengefunden, die haben über diese Flüchtlingsangelegenheit gesprochen. Und da haben sie eine Organisation, die nannte sich oder nennt sich Korrektiv, was natürlich dann auch schon sehr arrogant klingt, haben sie dort eingeschleust und die haben dann darüber berichtet und gelogen. Und das wurde dann auch vor kurzem in einem Amtsgericht in Berlin so dargestellt. Die haben also dort gelogen. Und was sie dort an die Öffentlichkeit gebracht haben, das haben die anderen Parteien hergenommen und haben gesagt, wir marschieren jetzt gegen Ultrarechts. Also das war, baut auf einer groben, offensichtlichen Lüge auf. Und dann haben Millionen Leute, haben sie auf die Straße gehetzt und die haben dann gegen rechts demonstriert. Und das ist alles verlogen. Und ich bin sehr unglücklich, dass sich unsere Mitbürger auf sowas einlassen und denen auf den Leim gehen.
Was würden Sie vielleicht einem Mitbürger, der eben gerade vielleicht auch ein bisschen eingeschüchtert, der Meinung ist oder zum Fazit kommt, dass diese Partei für ihn unwählbar ist, wenn man da gewissen Politikern zuhört. Oder da gibt es da mehrere Zitate, das wissen Sie wahrscheinlich aus. Was würden Sie so jemandem sagen, der dem einfach nicht ganz wohl ist bei der AfD, der da ungute Gefühle hat, auch vielleicht mit diesem ganzen historischen Rucksack, den Deutschland tragen muss? Wie würden Sie da entwarnen? Was würden Sie so einem besorgten Mitbürger, was würden Sie da sagen?
Es gibt ja viele, die können das nicht durchschauen. Aber diejenigen, die in der Lage sind, Zusammenhänge zu erkennen und zu erkennen, wo sie betrogen werden, die sollen sich ein klares Bild verschaffen und die sollen nicht denen glauben, die profitieren, wenn es der AfD schlecht geht. Also wenn die Rot-Grün und Gelb jetzt weiter regieren würden, die haben ja einen derartigen ein Chaos hinterlassen. Überall ist es runter. Die Wirtschaft funktioniert nicht mehr. Atomausstieg, Energie, alles Mögliche. Wenn Sie wollen, dass die weiter regieren, dann sind Sie selbst schuld. Die sollen also erst mal sehen, dass Sie jemanden anderen ans Regieren bekommen. Und Sie sollen das sehen, die Lügen, damit sie dranbleiben. Und das sollen sie erkennen, sollen erwachsen sein und sich nicht auf die Lügen was im Rundfunk verbreitet wird, nicht alles glauben, sondern ganz genau aufpassen. Und dann, oder Sie lesen mal in meinem Buch, das zeige ich Ihnen jetzt mal, ist da oben. Das heißt ja, DDR 2,0. Und da, das können Sie auch im Internet finden. Und da steht das alles drin, was ich jetzt behaupte. Und da können Sie sich, wenn Sie sich dessen mal bewusst werden, können Sie dann sich dann erst entscheiden. Aber lassen Sie sich mal objektiv informieren. Nein.
Was würden Sie, Herr Stöcker, sagen, was ist aktuell das größte Problem Deutschlands?
Der Russlandkrieg, das glaube ich, der ist für uns absolut gefährlich. Wenn
Inwiefern?
die unfähigen Diplomaten unseres Landes, wenn sie das erkennen, dass die nicht in der Lage sind, der Sache Herr zu werden. Das hat schon begonnen, zum Beispiel in Minsk, als dieser Herr Steinmeier auf Geheiß seiner Kanzlerin dahin gefahren ist und wo sie dem Russen gesagt haben, das habt ihr zu machen, das ist Völkerrecht. Wenn sie anstelle sich zu überlegen, was spricht für den, wo kann man denen entgegenkommen, man muss immer in der Diplomatie, muss man ein bisschen verhandeln und jeder gibt was und jeder kriegt was. Und hier hat man einfach den Russen vorgeschrieben, pass mal auf, Donetsk, Luhansk, das geht euch nichts an, die Krim ist ukrainisch, aber die Krim ist nicht ukrainisch, sondern die ist aus einer Laune von Herrn Chruschtschow damals den Ukrainern geschenkt worden. Und dann war nach der großen Wende, so unter Gorbatschow-Zeit noch, dann hat man die Leute auf der Krim gefragt, wollt ihr jetzt zu Russland oder wollt ihr bei der Ukraine bleiben? Und da hat man sich mehrheitlich dafür entschieden, dass die Krim wieder zu Russland kommt. Aber dann haben die Ukrainer gesagt, nee, völkerrechtlich, da gibt es irgendeinen Vertrag, wo das da richtig drinsteht, gehört ihr zu uns und fertig. Und damit, dann müssen die Leute, die in Donetsk, Luhansk dort auf dem Amt sind und Russisch sprechen, dann müssen sie eine Geldstrafe bezahlen. Also da geht nicht alles so mit rechten Dingen zu und hier gibt es nicht, die einen sind schwarz und die anderen weiß, sondern da haben sie Verhältnisse. Und wenn ich weiß, wenn man denn, da gibt es diesen Obama, diesen schlimmen in der Regierung, also oder Präsidenten der USA, der sagt, Russland ist nur noch eine Regionalmacht. Wenn man so mit dem stärksten Land umgeht, also der Präsident Putin, das ist im Augenblick noch vor dem chinesischen Parteichef der stärkste Mann in der Welt. den kann man nicht so abfertigen. Und wenn der vielleicht den Krieg verliert und wenn der meinetwegen die Waffen strecken müsste, das würde der nicht machen. Vorher würde der uns mit Atombomben bewerfen. Garantiert. Und wenn unsere Leute das nicht erkennen, das ist die größte Gefahr, die von unserer Regierung ausgeht, auch in Europa, die anderen, die NATO. Sie brauchen nicht die Kriegsherren zu fragen, wie man Frieden stiftet, sondern da müssen sie vernünftige Leute befragen. Und wenn sie mich fragen, ich würde, was ich erhoffe, dass jetzt der neue amerikanische Präsident, dass der dort einen Weg findet, obwohl der an sich nicht der Muster Diplomat ist, sondern der macht, was ihm gerade so einfällt. Aber ich könnte mir denken, in dem Fall fällt ihm das Richtige ein und er wird mit den Russen das verhandeln, dass die Ukraine darf keine so große Waffenhilfe mehr bekommen, sondern die muss motiviert werden, aufzuhören, ein bisschen was aufzugeben. Da war gerade Gelegenheit dazu. Vor 2 Jahren haben sie diese Volksabstimmung in diesen West Russland oder Ostukraine durchgeführt. Und dort haben sich die meisten Leute dafür entschieden, zu Russland zu kommen. Das sind die, die auch dann immer die Strafe zahlen mussten, wenn sie Russisch gesprochen haben auf dem Amt. Und wenn man denen, vielleicht, man könnte sagen, Putin, pass auf, mach diese Volksabstimmung. Und wenn die Leute sich für Russland entscheiden, dann akzeptieren wir es. Und wir lassen auf der anderen Seite hörst du dann mit dem Krieg in der Ukraine auf. Ich glaube, das wäre eine absolute schlaue Indikation gewesen. Und wenn wenn das so gegangen wäre, dann würden nicht jetzt jeden Tag 1.000 russische Soldaten und 1.000 ukrainische Soldaten ihr Leben verlieren. Wie man so mit dem Leben der Menschen umgeht, das geht auf das Konto unter anderem. Ich meine, die Frau Baerbock hat zwar nicht so viel zu vermelden, aber sie fährt dahin und schulmeistert da den Herrn Putin und hat keine Ahnung von Diplomatie, obwohl sie das Außenministerium führt. Solche Wege, die sind nicht die richtigen. Man muss den Krieg, alles dran setzen, den Krieg zu beenden, mit diplomatischen Maßnahmen.
Ja, wo wollte ich gerade sagen, das ist interessant. Was ist die Rolle Deutschlands? Wenn jetzt die Bundesregierung oder die Ministerin beraten könnten, was wäre jetzt sofort zu tun aus Ihrer Sicht, Herr Stöcker?
Ich glaube mal, erstens mal, diese Person nicht, die ist beratungsresistent, da bin ich mir ganz sicher. Aber was man in der Politik ändern muss, das wäre, man muss auf den Putin zugehen, man muss der Ukraine denn auch sagen, ihr dürft nicht in die NATO, das wäre der Tod, da gäbe es nichts für uns Gutes zu erwarten. Die Ukraine darf nicht in die NATO. Und jetzt befürchtet man natürlich, dass die kleinen Staaten da oben, Lettland, Litauen, Estland, dass die dann vielleicht auch noch von Russland überfallen werden. Dann müsste man das mit den Russen aushandeln und sagen, pass mal auf, die Ukraine geht nicht in die NATO. Die gibt ein bisschen von den fraglichen Gebieten den Russen was ab. Und die NATO darf aber in die drei kleinen Länder da oben fest stationiert werden. Das wäre für meine Begriffe eine Verhandlungsbasis, wie ein vernünftiger Außenpolitiker operieren müsste. Und ich bin mir sicher, der Russe wäre froh, also sagen wir, wenn er diese Ecken, die sie jetzt sowieso durch Wahl bekommen haben, wenn er die zugesichert bekommt, das, was ich jetzt vorgeschlagen habe, da würde der Russe aufhören mit dem Krieg und die Sache wäre gut. Und wir haben auch in der DDR, ich bin ja da groß geworden und ich habe auch immer die Faust in der Tasche hat sich geballt, wenn ich bei diesen Russenkasernen vorbeigegangen bin, obwohl diese russischen Soldaten da auch nichts dafür konnten. Die mussten ja machen, was ihnen gesagt worden ist. Aber wir haben auch nicht in der DDR sind aufgestanden. Also 1953 ist das mal gewesen. Aber dann hat man auch gleich aufgehört, als die Panzer da angerollt sind. Man hat gewusst, wenn wir da weitermachen, dann werden wir umgebracht und das führt zu nichts Gutem. Also hat man das erstmal gelassen, wie es ist. Und die gleiche Situation wäre heute in der Ukraine oder ja vor allen Dingen vor 3 Jahren in der Ukraine. Und man muss sich so lange gedulden, bis man Frieden geschaffen hat und vernünftige Lösungen. Aber nicht das Völkerrecht gelten lassen, sondern man muss das Menschenrecht gelten lassen und die Leute fragen, wo wollt ihr hin? Und wenn die Mehrheit der Krim-Bewohner sagt, wir wollen zu Russland wieder zurück, wo sie ursprünglich waren, das waren 66% ungefähr in der Größenordnung, dann sollte man sagen, dann ist die Krim russisch und der Russe hätte seinen Frieden und die anderen auch.
Sie erzählen hochinteressante Geschichten aus der DDR. Sie haben das in Ihrem Buch, beschreiben Sie ja die DDR 2.0, also ein Hauch von DDR weht heute durch Deutschland. An was machen Sie das fest? Wo haben Sie Déjà-vu-Erlebnisse an vergangene Zeiten?
Sie kriegen so viele Vorschriften gemacht, wo sie sich sagen, das ist meine Entscheidung. Ich habe jetzt ja, vielleicht haben Sie das gehört, eine Impfung auf den Weg gebracht, die ganz konventionell ist, weil ich sehr viel Expertise habe. Ich habe also von unserer Firma Euroimmun jahrzehntelang die Forschung und Entwicklung geleitet. Und da haben wir für die ganzen neuen Infektionskrankheiten Reagenzien hergestellt. Und da wissen wir ganz genau, was für die jeweilige Krankheit die richtigen Antigene sind, wie man sie denn nachweisen kann. Und hier war auch ganz klar, du kannst die gleichen Antigene nehmen, um dich zu immunisieren und dann bist du geschützt vor der Krankheit. Und zwar mit einer ganz einfachen, herkömmlichen, konventionellen Methode, die jeder Experte auf dem Gebiet der Immunologie für gut heißt und die er empfiehlt. Da habe ich natürlich auch etliche Leute, die mir da zugesprochen haben. Und dann kommt aber der Staat und bringt innerhalb von 3 Monaten eine Impfung oder autorisiert er, die nach einem ganz neuen Prinzip arbeitet. Und das Prinzip besteht darin, dass wir durch eine Genimplantation oder Impfung, dass wir praktisch die Krankheit, gegen die wir uns wehren wollen, dass wir die schon mal in abgeschwächter Form auf den Menschen bringen. Also wir kriegen RNS, die Zellen produzieren jetzt Antigen, aber gleichzeitig werden sie zum Ziel der eigenen Immunität. Und wer zum zweiten Mal geimpft ist, hat schon in einem Viertel der Fälle, wird er krank. Und an sich, dann sagte denn unser schlauer Gesundheitsminister, wobei dem weiß ich nicht, wie der an seinen Professor gekommen ist. Der hat nämlich kaum was zu publizieren, habe ich nachgeschlagen, nichts gefunden. Wenn Sie mich fragen, ich habe ein paar hundert Publikationen, die können Sie dann auch nachlesen. Aber der Gesundheitsminister hat gemeint, es ist einer von 10.000, hat einen Schaden durch die Impfung gekriegt. Wer ein bisschen im Feld als Arzt arbeitet, der weiß, dass es nicht einer von 10.000 ist, sondern mindestens einer von 100 ist schwer geschädigt und viele, vielleicht ist einer von 10.000 gestorben an der Impfung, aber da gibt es keine richtigen Zahlen, weil es versucht wird, alles unter den Teppich zu kehren. Also hier hat der Staat dafür gesorgt, durch eine Impfung, die nicht geprüft ist und von der man inzwischen wirklich weiß, dass sie einen großen Schaden erzeugt, hier hat der Staat uns durch die Beamten, die Schlauen, die natürlich alles wissen, da hat er versagt. Und bei mir haben die Beamten im Paul-Ehrlich-Institut mich angezeigt, weil ich meine Familie geimpft habe, was aber mein Grundrecht ist. In der Verfassung ist das garantiert, dass ich mir einen Impfstoff zubereiten kann, muss man zubereiten. Und den kann ich dann verabreichen, meinen Patienten, auch wenn ich selber bin, ist noch genauso egal. Hier hat der Staat mich gerichtlich verfolgt und hat da versucht, das zu unterbinden. Es haben trotzdem viele von dem Recht Gebrauch gemacht, was wir haben, und 100.000 Mal ist das verimpft worden. Das weiß ich von denen, die das verkaufen. Man darf es nicht in den Verkehr bringen, aber wenn Sie einen Impfstoff erst herstellen müssen und dann verabreichen, haben Sie das nicht in den Verkehr gebracht, sondern
Was würden Sie sagen, Sie als Ostdeutscher, was ist das große Missverständnis über Ostdeutschland, über die Ostdeutschen?
ja, vielen Dank, das ist eine gute Frage. Wenn man mal hört, im Osten sind natürlich viel mehr Leute aufgeschlossen der AfD, möglicherweise schon, weil sie noch in Erinnerung haben, wie schlecht diese Bürokratie uns bekommen ist in der DDR-Zeit. Und die merken dann, dass es wieder in die Richtung geht, und die lehnen das ab, diese staatliche den Dirigismus durch den Staat. Und deswegen sind da mehr. Und dann gibt es denn bei uns welche, die so ganz schlau sind und sagen: Was seid ihr für Dummköpfe, ihr wählt die AfD? Oder in Weißwasser, da ist eine Bürgermeisterin inauguriert worden, die soll diesen Kreis retten vor der AfD. Solches dummes Zeug, die sind die Schlauen. Und ich könnte mir denken, wenn die ein bisschen mehr noch da gewinnen in der DDR, die AfD, dass sie dann mal irgendwo zum Regieren kommen. Vielleicht, wenn da ein paar schlaue CDUler dabei sind, die sagen, wir machen das jetzt zusammen. Das hatte ich auch schon dem Herrn Kretschmer und dem Herrn Chrupalla vorgeschlagen. Die sollen zusammengehen und einzelne Projekte erstmal etablieren und dann sehen, dass sie zum Ziel kommen. Und dann haben sie so viel Zustimmung, dass sie dann beide dann auch gegen eine sogenannte Brandmauer sich dann durchsetzen, und dass von dort aus zu sehen ist, wie segensreich die beiden denn zusammen regieren könnten.
Was
Und
halten
ja, warte
Sie?
mal, noch,
Ja,
und
ja.
dann denke ich mir, aber das sage ich jetzt mehr zum Spaß, denn sie sehen die anderen, wie toll das funktionieren kann. Und dann kommen die anderen vier Länder aus dem Osten dazu, und die werden dann vernünftig regiert, die ganzen Dummheiten werden weggelassen, die die anderen machen, und dann treten sie aus der Deutschen Bundesrepublik aus und bilden Ostdeutschland, das Land. Und dann kommen die anderen, die wollen dann auch mit dabei sein, und dann treten die Westdeutschen dem Ostdeutschland bei. So könnte es gehen, also etwas überspitzt formuliert.
Was halten Sie eigentlich von der CDU und wie beurteilen Sie den CDU-Chef Friedrich Merz?
Naja, wer jetzt gerade im Bundestag vielleicht mal zugeguckt hat, wie sich dieser Herr verstellt und wie der heuchelt, und um vielleicht Kanzler zu werden, das ist sein höchstes Ziel, das hat er ja vor 16 Jahren oder 15 nicht geschafft, da ist es die Frau Merkel geworden. Leider wäre weniger schlimm wahrscheinlich mit Merz gegangen, aber er möchte jetzt unbedingt Kanzler werden, und da verdreht er doppelt die Wahrheit. Und diese Brandmauer, die sie da aufmachen, das ist die allergrößte undemokratische Unverschämtheit, die ich gesehen habe. Also das macht mir überhaupt keinen Spaß, und es wird höchste Zeit, dass diese Sorte hier wegkommt aus der Regierung. Also für mich ist höchste Zeit, dass Schluss damit wird.
Sie haben vorhin, scherzeshalber, haben Sie gesagt, dass sich quasi Ostdeutschland selbstständig machen soll, als eigenes Land eigenständig werden soll. Das war ja eigentlich die ganz große Sensation damals, auch von Schweizern hochgradig bewundert, dieses wiedervereinte Deutschland. Ost und West reichen sich die Hand. Heute hat man das Gefühl, Sie haben das eigentlich wunderbar sinnbildlich beschrieben, dass da eine neue Kluft dazwischen gekommen ist, ein gespaltenes Land, Ost und West reden aneinander vorbei, links und rechts brüllen sich nur noch an. Können Sie mal sagen, wann ist da Deutschland auf die falsche Spur gekommen? Warum hat das angefangen? Wo sehen Sie da den Ursprung für dieses gegenseitige Missverständnis?
Ich denke, das ist so seit 2010, und in dieser Zeit, da haben sich so ein paar dann angefangen aufzuspielen, und die besseren Menschen wollten sie sein. Und dann haben sie diejenigen, die nicht so gedacht haben wie sie, dann in Misskredit gebracht. Das war in der Zeit, hat das angefangen, dass Leute so tun, als wären sie die besseren Menschen. Sagen wir mal, der Firmenchef in Lübeck, Firma Euroimmun, hat sich gegen diesen unberechtigten Zustrom von Asylanten gewehrt. Und dann fangen die plötzlich ganz groß an in den Zeitungen, erste Seite, großes Bild von diesen schlimmen, charakterlosen Firmenchef, oder wie dann dieser Präsident der Universität Lübeck dann ganz vorne steht und vor Hunderten von Studenten dann predigt. dass sie freiheitsliebend sind und Refugees welcome und so. Und dass sie da uns versucht haben, zunehmend zu bevormunden. Und das ist nicht Demokratie, sondern wir brauchen Leute mit Verstand und es muss anständig argumentiert werden. Es dürfen keine ausgeschimpft werden, weil sie eine andere Meinung haben, wie damals die AfD in den Bundestag zum ersten Mal gekommen ist. Da hat ein Cem Özdemir die derartig runtergemacht und als charakterlos dargestellt und mit Unterstützung der Präsidentin, der Vorsitzenden des Bundestags. Und da, das ist alles keine Kultur. Da haben ein paar Idioten zunehmend Macht an sich gerissen und üben sie aus. Und die erzählen uns dann alles, was richtig ist und was falsch. Aber als erwachsenen Menschen, mir, können die nichts erzählen, weil ich die meisten Sachen doch besser weiß als diese Idioten.
Was würden Sie eigentlich sagen, wie wird Ihnen begegnet, jetzt wo Sie sich da als Großspender, als Größtspender der AfD geoutet haben? Wie begegnet man Ihnen im Alltag? Erhalten Sie Zuspruch oder erhalten Sie noch mehr Schimpf und Schande?
Es ist geteilt, also wie die Bevölkerung jetzt ja dann eben auch geteilt ist. Ich lasse mich davon nicht beeindrucken. Ich mache das, was ich für richtig halte. Und vielleicht werden die anderen dann auch da mal vernünftig. Und ich habe auch das Gefühl, die Leute werden wahrscheinlich sich vorstellen, dass ich ein vernünftiger Mensch bin, erfolgreich und anständig. Und wenn sie mal so ein bisschen, da gab es immer solche Plattformen, wo die Firmen von den Mitarbeitern bewertet werden. Und da Kununu heißen die, da ist eure Immun, die ich geführt habe und das ist auch maßgeblich bestimmt, wie die Atmosphäre und das Klima da ist. Wir haben ganz oben immer abgeschnitten. Und die Leute, die bei uns arbeiten, die halten, also es gibt natürlich immer ein paar, die reisen da aus, also die sind so verhetzt, dass sie denn dann nicht ganz in dem gleichen Sinne mitschwingen. Aber unser Unternehmen, das war bei 10.000 Abstimmungen, ist uns das immer bei den ersten 10 dabei gewesen, ja.
Was wäre da Ihr Ratschlag, dass sich diese Gemütslage, die Stimmung ein bisschen abkühlt? Ich meine, im Unternehmen haben Sie das ja geschafft, offenbar haben Sie geschafft, die Menschen zu einen. Was wäre da Ihr Vorschlag oder Ihr Beitrag, damit sich diese aufgehitzte Atmosphäre in Deutschland ein bisschen legt? Was wäre da Ihr Vorschlag?
Die sollen da alle in dem Büchlein, was wir da vorhin hergezeigt haben, mal reingucken. Und dann kommt man schon zu Verstand. Also die vielen, diese Aufdringlichkeit des Staates, dass er uns genau sagt, was wir zu denken haben und zu tun, das sollen sie auf jeden Fall ablehnen. Sie sollen frei sein und sich ein Bild machen, ein vernünftiges, aber nicht, wenn sie nur die öffentlich-rechtlichen Sender sich angucken, weil dort ein Rundfunkrat verordnet, was da gebracht werden darf oder in welchem Sinne berichtet werden soll. Und das ist dann schon so ein bisschen gesteuert und dieser Steuerung dürfen Sie nicht unterliegen. Ich meine, wir haben große Chancen, dass das Internet uns jetzt auch die Möglichkeit gibt, von allen Seiten Informationen zu beziehen. Und da sollten Sie unbedingt Gebrauch von machen und nicht das glauben, was der Staat sagt. Also ich würde fast sogar sagen, wenn das der Staat sagt, dann stellen Sie es gleich in Frage.
Letzte Frage, Herr Stöcker. Deutschland scheint es von außen zumindest betrachtet nicht gerade gut zu gehen. Die Wirtschaft geht eher talabwärts als bergauf. Was wäre da vielleicht was oder warum kommt es am Ende mit Deutschland trotz allem gut? Wo sehen Sie den Lichtblick? Warum ist Deutschland aus Ihrer Sicht trotz allem Griesgram und miesepetriger Stimmung, warum ist Deutschland nicht verloren?
Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das jetzt verloren wird oder nicht. Wir sollten alles tun, den Niedergang aufzuhalten. Das hat angefangen zum Beispiel mit der Automobilkrise. Da hat irgendjemand der eigenartigen Kanzlerin da in den Floh ins Ohr gesetzt und hat gesagt, muss alles mit Strom machen. Der Motor, der elektrische, der ist ziemlich einfach konstruiert. Dann muss man nur den einschalten und eine Batterie anschließen, so, und dann fährt das Auto. Aber das war nicht unser Thema. Wir haben die Motoren fertig entwickelt, die mit Kraftstoff angetrieben werden. Also wir hätten dort nicht den großen Bedarf gehabt. Und dann hatten die Amerikaner, ich meine, nicht alles, was von den USA kommt, ist gut. Die haben die Norm für die Dieselautos ganz hoch gesetzt. Die haben ja selber keine anständigen Dieselautos und die wollten, dass VW und Mercedes nicht so viel Autos verkaufen können in den USA. Und dann haben sie bei den Dieselmotoren die Norm so hoch gesetzt, dass sie nicht erreichbar war. Damals. Heute sind die inzwischen natürlich schon wieder weiterentwickelt. Heute können sie mit dem Dieselauto durch die Stadt fahren und die Luft, die das Auto einatmet, kommt sauberer wieder raus. Und deswegen ist der Dieselmotor wunderbar, um das Klima zu retten, meinetwegen. Aber die Amis wollten, dass wir dort keine Autos mehr verkaufen. Oder wesentlich weniger. Die Konkurrenz wird weniger. Und dann haben sie die Norm hochgesetzt. Und dann haben unsere gesagt, die Autos, die müssen denn in dem Augenblick, wo sie getestet werden, da steht nämlich das Vorderrad still und das Hinterrad bewegt sich. Denn in der Situation sollten sie möglichst keine schlechte Luft ausatmen. Das haben sie dort installiert und dadurch ist das dann mal aufgekommen und die Leute haben, die waren dann eben enttäuscht. Aber wenn man sich das überlegt, wenn wir damals einen guten Kanzler gehabt hätten, der hätte sich hingestellt und hätte gesagt, liebe Amerikaner, wenn ihr so unfair seid und uns vom Markt drängt, dann braucht ihr euch nicht zu wundern, wenn unsere Kfz-Industrie zu sowas greift. Übrigens hat diese Software, die dafür nötig war, ist von der Firma Bosch entwickelt worden und die nannte sich Akustikfunktion. Hat nichts mit Akustik zu tun, das war nur eine Tarnbezeichnung. Und dieser Herr Denner, das war damals der Chef von Bosch, wir hatten ein sehr interessantes Forschungsentwicklungsprojekt. Der hat mir damals geschrieben, wo das mit dem Kaufhaus war und die Zeitung so schlecht über mich berichtet. Er hat mir geschrieben, mit Ihnen möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten. Verstehen Sie? Auch jemand, der den anderen nach dem Mund redet. Und das war für mich auch eine sehr große Enttäuschung, wie irgendwie alles so gleichgeschaltet wird und wie die Vernunft außer Kraft gesetzt worden ist.
Aber um das zu rekapitulieren, Sie glauben an den Innovationsgeist, den Schöpferdrang der Deutschen.
Da glaube ich zwar dran, aber es wird zurzeit so stark behindert, dass keiner so richtig Lust hat, in Deutschland was Neues aufzubauen. Und wenn ich jetzt neu anfangen müsste, ich würde woanders hingehen. Und da muss man dran arbeiten, man muss das wieder schaffen. Und da brauchen Sie Leute, die Verstand haben und die uns nicht unsere Leistungsfähigkeit untergraben lassen wollen.
Herr Stöcker, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und ganz liebe Grüße nach Lübeck. Vielen Dank.
Ja, ist gut. Herzlichen Dank.